Es ist angerichtet zu einem Filmmenü, das wir, ja, nur was einen Film angeht, gemeinsam zu uns genommen haben, in der Hinsicht, dass wir nur einen der drei Filme, die wir heute besprechen, als Neustarts beide gesehen haben. Unabhängig voneinander, aber wir haben ihn zumindest beide gesehen. Und die anderen beiden eben nur jeweils einer von uns. Aber ich hoffe mal, Abseits des Lebens war nicht ein grandioses Spektakel, das ich verpasst habe und wo wir jetzt eigentlich eine Stunde hätten drüber reden können, wenn wir beide geguckt hätten, oder?
Nee, also sicherlich nicht. Nicht, dass der jetzt super schlecht war. Also ich gehe mal davon aus, ich soll jetzt auch mit dem Film anfangen, oder?
So sieht's aus. Patrick,
so sieht's aus. Robin Wright, die Hauptrolle, die den Film auch Regie geführt hat. Ich glaube auch ihr Regiedebüt, bin mir aber nicht sicher. Der Film war jetzt nicht schlecht, aber das war jetzt auch nicht irgendwie so ein Film, den man in 2 Monaten noch in Erinnerung hat oder den man wo man groß mit Leuten drüber spricht, weil es war doch auch alles so nicht wirklich jetzt das Originellste. Und zwar ist sie eben diese trauernde Frau, die ihren Ehemann und ihr Kind verloren hat und mit dem Schmerz nicht so wirklich klarkommt und deswegen sich dazu entschließt, in so eine Hütte in den Bergen zu ziehen, die Wyoming. So komplett off-grid ist, ja. Kauft sich dann da als Stadtmensch alle möglichen Sachen ein, die sie denkt, die dann dafür nötig sind, zieht dann da mit ihrem U-Haul Transportding dahin und lässt dann aber auch den Wagen von wem abholen, dass sie also noch nicht mal mehr das Auto da stehen hat und wirklich komplett abgeschieden von der restlichen Zivilisation dann da lebt. Und ja, natürlich ist das Ganze dann nicht so einfach, wie sie sich das vorstellt. Sie hat dann die ein oder anderen Probleme, stirbt dann sogar fast, ohne jetzt da, also das ist jetzt nicht so, dass das im späteren Verlauf des Films passiert, das ist alles innerhalb des ersten Aktes. Und lernt dann dadurch jemanden kennen, zwei Bewohner da aus dem Native Reservat. Ja, und dann ist das halt so ein bisschen so ein Selbstfindungsding, ne? Und
ich habe da nur mal so einen Trailer oder so einen Filmausschnitt gesehen. Das war so ein Gespräch zwischen ihr und so einem Typen, da ging es dann irgendwie darum, dass er ihr irgendwie beibringen sollte, wie sie dann alleine irgendwie überleben kann oder wie sie das macht. Und dann hat er sich da mal erst so geziert und dann haben sie irgendwie diese Absprache gehabt, dass er ihr das irgendwie einmal zeigt und wenn sie es nicht hinkriegt, dann stirbt sie halt. Irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja. Ich meine, wenn man jetzt zynisch wäre, würde man sagen, das ist wie Nomadland eigentlich, ne?
Mhm. Nur so ein bisschen die Luxusvariante im Vergleich dazu, weil Wyoming ist halt auch immer noch was schöner in der Natur, als jetzt einfach nur so in so Halbwüsten rumzusitzen.
Ja, stimmt. Aber dann auf der anderen Seite, also was das angeht, ist der Film auch schon relativ hart, wie er das zeigt. Gerade wenn dann da der Winter einbricht, ist der natürlich auch ziemlich skrupellos. Die hat dann da auch nur so einen kleinen Kamin, mit dem die heizt. Entsprechend die Vorräte, die sie sich da angelegt hat. Und wenn dann da irgendwie eins von diesen Sachen oder beides wegbricht, dann kann das natürlich relativ schnell gehen, weil da ist die Natur dann brutal und gerade als Stadtmensch ist dann schwierig, da zurechtzukommen. Du hast dann kein Handy, mit dem du dich da um Hilfe rufen kannst, weil sie hat sich ja dann echt komplett abgekapselt. Also sie hat keinen Strom, sie hat kein Handy, sie hat kein Internet.
Klingt sehr nach Wild mit Reese Witherspoon so von der Art her. Dann war es auch so ein Selbstfindungstrip-Film, so ein bisschen gone wrong.
Ja, genau. Und dadurch, dass das alles so in die Richtung geht, ist das jetzt auch nicht was super Besonderes. Und der Film macht ja jetzt auch nicht viel irgendwie Neues oder ja, Kreatives. Aber er macht das auch nicht schlecht, das, was er macht. Der Film ist ziemlich kurz, also unter 1,5 Stunden. Er erzählt alles, was er erzählen will in der Zeit. Der hat ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Der ist jetzt sicherlich nicht schlecht gemacht. Aber ja, wie gesagt, es fehlt dann auch so ein bisschen irgendwie der letzte Schritt oder irgendwas, was ihn eben von den anderen Filmen abheben würde oder was ihn lange in Erinnerung behalten würde. Und das passiert dann nicht wirklich. Das passiert weder gegen Ende, noch ist das jetzt so, dass ihre Reise oder ihr Selbstfindungstrip sie da jetzt auf eine besondere Stufe, sage ich mal, bringt, die man jetzt von vornherein nicht erwartet hätte. Also das geschieht dann doch alles relativ vorhersehbar. Zwei, drei Kleinigkeiten zum Ende sind vielleicht was überraschend, sind aber jetzt nicht, spielen auch nicht die größte Rolle. Aber ja, alles in allem ist der Film okay. Also gibt jetzt nicht viel, was ich da kritisieren kann. War, so doof das mal klingt, ganz nett, den zu gucken. Und definitiv keine Zeitverschwendung gewesen. Aber ja, auch nichts, was jetzt, also wenn wir jetzt am Ende des Jahres dann wieder zusammensitzen und über die Tops und Flops reden, ist das wahrscheinlich ein Film, wo ich erstmal wieder lange drüber nachdenken muss, dass ich ihn überhaupt gesehen habe.
Ist auch irgendwie so ein bisschen, wenn einem wirklich die typischen Filme, für die normalerweise Leute ins Kino gehen, gerade nicht zusagen, dann ist das so der, wo man weiß, ach, da kann ich mich gemütlich in den Sessel setzen und werde auf die Art so ein bisschen berieselt, wie man das manchmal eher bei Popcorn-Kinofilmen immer völlig falsch sagt, weil dieses Berieseln ist ja gar nicht sowas, was die meisten Popcorn-Kinofilme machen. Ja, ich so wie du es schilderst und was ich so davon gesehen habe, denke ich mir auch, das kann auch wenn es in dem Film natürlich auch diese Dramatik und so gibt, kann auch wirklich entspannend sein, sich so einen Film anzugucken, wenn er gut gemacht ist. Klingt ja auch so ein bisschen auch wie so ein typisches, aber auch vielleicht eher so positiv typisches Regiedebüt von einer etablierten, erfahrenen Schauspielerin, weil das meistens irgendwie so in diese Richtung geht, dann auch so ein Film zu sein.
Genau, und regietechnisch war das auf jeden Fall nicht schlecht, was sie da gemacht hat. Der Film hat auch, finde ich, eine ziemlich klare Linie, wie er das Ganze erzählt. Ja, der verliert sich dann auch nicht in irgendwelchen Nebenstories und er dürfte auch nicht viel länger sein, weil er dann langatmig wäre. Aber so ist er von der Zeit, von der Lauflänge vollkommen im Rahmen mit diesen knapp unter anderthalb Stunden und schafft das dann auch genau das zu erzählen, was er erzählen will. Und ja, also mit dem Plan, so einen Film oder so ein Skript auf die Leinwand zu bringen, kann man das wahrscheinlich nicht viel besser machen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie der neue Oscar-Kandidat oder der Film, der Nomadland in den Augen von vielen Leuten gewesen ist.
Aber nicht in unseren, wie wir alle wissen, die unseren Podcast gehört haben.
Nee, nicht in unseren, aber ich fand auch da Nomadland dann auch doch nochmal besser und interessanter jetzt als den hier, weil er einfach von der Scale her irgendwie ein bisschen größer wirkt und dann doch auch zwei, drei Themen hat, die er noch mehr bespricht oder die er da mehr in den Mittelpunkt rückt. Sei es die ganze Zeitarbeitsding und oder eben auch die diese Vanlife-Community. Das fehlt hier in dem Film eben komplett.
Er zeigt mehr von so einem Gesamtspektrum über diese persönliche Geschichte der Hauptfigur hinaus.
Ja, genau. Und das ist auch das, was jetzt hier bei dem Land, beziehungsweise Abseits des Lebens, schnell dazu führen kann, dass der Film, wenn er länger wäre, langatmig wäre, weil es ist dann doch zu 90% nur Robin Wright, die in den Szenen vorkommt und die dementsprechend auch nicht spricht, weil sie alleine in der Szene ist. Und das kann dann auf Dauer natürlich schnell ins Langweilige gehen. Und das hat der Film gerade noch so die Kurve bekommen, das nicht zu schaffen, gerade eben, weil er auch so kurz ist. Aber da hätte vielleicht ja dann die ein oder andere Abwechslung nicht ganz geschadet. Also, und das ist das Einzige, was ich dem Film jetzt vorwerfen würde, dass da eben so eine weitere Ebene so ein bisschen gefehlt hat.
Ja, ich wünschte, ich könnte sowas über Tom und Jerry sagen, also dass ich ihm nur sowas vorwerfen könnte. Also wie viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, weil das ist auch, scheint gar kein Thema zu sein und ich habe da auch nirgendwo groß Werbung oder sowas für gesehen. Tom und Jerry ist jetzt im Kino. Für viele News, glaube ich, jetzt gerade.
Ich habe irgendeinen Trailer drüber gesehen, also irgendwann mal, als ich im Kino war. Das ist ja auch so eine Realverfilmung, ne? Also
leider ja.
Mit realen Schauspielern, ja.
Genau, also sie haben Zeichentrickfiguren, sind sie immer noch, also Tom und Jerry, aber die Umgebungen und die eigentlichen Hauptfiguren des Films sind Menschen, gespielt von, was die Hauptdarsteller angeht, Chloe Grace Moretz und Michael Peña. Zumindest sind das so die Bekannten, die Gesichter, die da so die Hauptfiguren sind. Und man muss eigentlich sagen, Tom und Jerry sind in diesem völlig misslungenen Film eher auch völlige Randaspekte. Also die kommen, was die Gesamtscreentime angeht, noch weniger vor als irgendwie Godzilla in dem ersten von den aktuellen Godzilla-Filmen, der auch so, wenn man es aufsummiert, gar nicht so lange im Film drin war. Man merkt so richtig, wie irgendjemand sagte, wir müssen jetzt mal was im Kino mit Tom und Jerry probieren, vielleicht wird das ja ein Hit und dann kann man ja mal gucken, ob man da noch zwei Teile hinterher schiebt, wie bei Chipmunks oder so, da hat das ja auch geklappt. Dann haben sie aber festgestellt, was ist denn eigentlich Tom und Jerry? Das sind so eine Katze und eine Maus, die sich immer auf die Fresse geben. Und die Cartoons, die waren halt auch recht kurz immer, weil schon die Cartoons wussten, das kann man auch nicht länger zeigen als 5 Minuten. Dann wird's langweilig und dann fällt uns auch nichts mehr ein, auf welche Art man sich noch verrückt auf die Fresse geben kann. Und dann haben sie halt auch in dem Film halt gemerkt, okay, wir können die mal so zwischendurch, als wenn das so kurz eingestreute Kurzfilmsequenzen sind, die so Slapstick-Humor bieten und aber eigentlich gar nicht zum restlichen Geschehen so dazu passen, streuen die wir die mal so rein. Und was machen wir jetzt mit dem restlichen Film? Wir müssen ja da auch irgendwas zeigen, um so eine volle Laufzeit hinzukriegen. Und dann erzählen sie da so eine völlig unlustige Geschichte über eben diese von Chloe Grace Moretz gespielte junge Frau, die sich auf eine sehr unsympathische, hässliche Art quasi so einen Job in einem Hotel erschleicht, weil sie einer anderen Frau, die eigentlich diesen Job erstmal viel gerne möchte und noch viel geeigneter und qualifizierter dafür ist, vor dem Vorstellungsgespräch so hässliche, grässliche Geschichten erzählt und sie so manipuliert, bis sie zu viel Angst hat, zu diesem Vorstellungsgespräch zu gehen. Und dann klaut sie ihr noch die Bewerbungsmappe und alles und gibt sich quasi dann für diese andere Person aus und kriegt sofort diesen Job. So wird unsere Hauptfigur eingeführt, mit der wir dann den Film über eigentlich die ganze Zeit eher sympathisieren oder für die wir wetten sollen oder so. Und sie ist dann auch in diesem Hotel hauptsächlich damit beschäftigt, für so irgendwelche Celebrities, Superreiche, so eine Hochzeit reibungslos zu organisieren oder da irgendwie, da ist der Ehering verloren gegangen und da gibt's Trubel und sie wird dann da so eingespannt, als wie die persönliche Beraterin und Bedienstete dieser Celebrity-Hochzeitsleute, die da in diesem Hotel sind. Und das ist der Plot, um den es eigentlich geht. Und das hat alles mit Tom und Jerry so am Rande nur zu tun, weil die halt auch da sind und sie dann halt so sieht, oh, hier ist eine Maus. Das geht ja nicht, dass hier im Hotel eine Maus ist. Dann hole ich mal eine Katze und dann holt sie halt den anderen von den beiden. Und das ist so völlig lustlos zusammengezimmert und so alibimäßig als Film so etabliert. Plus dann gibt's noch so ein paar Tauben, die zwischendurch eigentlich quasi immer wieder nichts anderes machen, als so mit dem Zuschauern zu sprechen, weil man bei diesem Hin- und Hergehüpfe zwischen hier eben geben sich wieder Tom und Jerry als Cartoons ein bisschen auf die Schnauze und dann springt's aber wieder zu dieser Hochzeitsgeschichte, immer wieder den Leuten nochmal erzählen, was eigentlich die Handlung gerade war, damit sie sich wieder erinnern, dass es ja eigentlich auch gar nicht um Tom und Jerry geht, sondern eigentlich um was anderes, was man schon wieder vergessen hat, weil gerade wieder Slapstick angesagt war. Völlig konzeptlos, völlig uninspiriert, völlig auch weit weg von dem Charme der alten Cartoons und der ganzen Ästhetik. Und dann das Allerschlimmste, dass diese Zeichentrickebene und die reale Welt so mega dilettantisch zusammengebastelt wurden und das richtig einfach nur kacke aussieht, wie immer diese Interaktion, besonders zwischen Chloe Grace Moretz, die dann auch versucht mit der Maus zu reden und auch auf die Sachen reagiert, wenn die da irgendwas auf ein Schild schreibt, das dann auch so liest und so und dann mit ihr wirklich so redet. Das sieht so scheiße aus, aber das ist auch vom Timing her, von der Glaubwürdigkeit, dass da in irgendeiner Form gerade eine Interaktion stattfindet, das ist einfach nicht präsent. Und also nicht mal das haben sie irgendwie hinbekommen. Man kann jetzt natürlich einfach sagen, ja, so diese bisschen dieser Comic-Humor, der funktioniert ja immer noch, den kann man ja auch gar nicht verkacken. Da kannst du ja sicherlich trotzdem ein Kind ohne schlechtes Gewissen reinschicken, sich den Film anzugucken, ins Kino setzen oder vor den Fernseher zu Hause, wenn es den Film zu Hause gibt. Aber die Sache ist halt, es ist ja nicht so, dass es nicht auch andere Sachen geben würde.
Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, ich habe damals als ganz, ganz kleines Kind, also das ist so eine meiner ersten Kinoerinnerungen, diesen Tom and Jerry, der Film geguckt, der ja ein reiner Zeichentrickfilm war.
Genau, und ja.
Ich frage mich immer, glauben die, dass das heutzutage nicht funktioniert mit kleinen Kindern, dass die reine Zeichentrickfilme gucken? Das muss man da immer irgendwie das Ganze jetzt in der realen Welt verankern oder irgendwelche komischen computeranimierten 3D-Versionen von machen? Weil für mich ist doch eigentlich gerade dieses Zeichentrickmäßige, besonders wenn Tom und Jerry, die Einzel-Cartoons natürlich von dort kommen, ist doch viel charmanter und viel einfacher da, einen gelungenen Film zu machen und eigentlich ja auch günstiger, warum das gar nicht mehr so wirklich gemacht wird.
Und sagen wir, selbst wenn man es nicht macht, warum hat man es dann für nötig gehalten und für eine gute Idee gehalten, statt dann ein Real-Life-Movie mit Tom und Jerry zu machen, aber in einem Tom und Jerry-Szenario, was zu den Cartoons passt, warum müssen sie jetzt in New York City in einem Hotel sein?
Ja.
Solche Sachen halt auch, darüber hinaus. Aber du hast auch vollkommen recht, ein vollwertiger, guter, spaßiger Zeichentrickfilm, das ist zum Beispiel was sie genau richtig gemacht haben bei South Park und dem Simpsons-Film. Da wäre doch auch nie jemand auf die Idee gekommen, plötzlich da so eine absurde Hybrid-Sache oder halt einen 3D-Film draus zu machen. Das sind eher so Sachen, wo die sich drüber lustig machen.
Ja, und wie das früher ja auch eigentlich Usus war.
Genau, genau. Und ja, ich habe meine ganze frühe Kindheit über, als ich halt gerade auch so überhaupt alt genug war, zum ersten Mal ins Kino zu gehen, habe ich es gerade geliebt, die Zeichentrick-Sachen zu sehen, die ich ja auch so ein bisschen mit dem in Einklang bringen konnte, was ich auch im Fernsehen geguckt habe. Und heutzutage hast du ja da auch wieder so vielleicht das Problem dann, oder das ist das, was die Leute dann auf solche blöden Gedanken immer öfter bringt, solche anderen Konzepte zu verfolgen. Wenn du dir jetzt das Kinderprogramm anguckst, hast du da auch immer noch natürlich Zeichentricksachen, also was wie Peppa Pig oder so, aber da gibt es auch genug Cartoons, die schon so in so einem richtig hässlichen Billig-3D komplett sind oder die halt so auch so einen Mischstil haben, dass sie halt sowieso schlecht animiert in einer 2D-Kulisse irgendwie so rumlaufen. Und da ist auch schon im normalen Kinderprogramm, finde ich, von der bei uns noch extrem hohen Qualität der Zeichentrick-Machart. Und das, da schließe ich sowohl Sachen ein, die für unsere Generation gemacht wurden, als auch die Sachen, die für unsere Eltern und noch vielleicht auch sogar in der Anfangszeit des Fernsehens für unsere Großeltern gemacht wurden, die wir als Classic-Cartoons oder Reruns so reingestreut in die modernen neuen Zeichentricksachen auch geguckt haben alle. Wir haben ja sowohl Pink Panther als auch alte Snoopy-Cartoons als auch Mighty Ducks oder keine Ahnung, Turtles geguckt, ne? Das war ja alles, hat ja gepasst.
Und das ist ja auch schon bei Disney so, dass wenn man sich von Disney irgendwie TV-Shows anguckt von heutzutage, dass die auch dann selbst so klassische Mickey-Maus-Dinger in so einem komischen 3D-Look jetzt sind.
Ja, richtig, richtig.
Nicht sonderlich künstlerisch irgendwie gestaltet oder so, dass das Ganze irgendwie diesen ja, klassischen Look hat, den ich eigentlich total zeitlos finde und wo ich mir nicht vorstellen kann, dass es da irgendein Kind gibt, das sich darüber beschwert, dass das Ganze nicht irgendwie 3D-animiert ist.
Ich glaube, das Traurige ist eher auch, dass Kindern dann so ein bisschen auch die Chance genommen wird, noch für eine gelungene, liebevoll gemachte Ästhetik einen Sinn zu entwickeln und da Freude dran zu entwickeln, weil sie halt dann aufwachsen mit sowas richtig Hingerotzten und sowas richtig undetailvollen, sehr plastikartigen. Und das ist halt mega schade, weil das merkst du dann auch nachher am Filmgeschmack garantiert irgendwo, wenn da nicht ein krasser Sinneswandel irgendwann stattfindet, der aber dann erst später kommt. Aber du wächst halt mit sowas dann nicht mehr auf. Ja, und Tom und Jerry, wie gesagt, also da könnte ich sogar noch nicht mal das sagen, was wir jetzt zuletzt schon ein paar Mal bei Filmen gesagt haben, wo wir auch meinten, das ist jetzt nicht der Top-Film oder so, aber das würde ich jetzt, ist eine gute Unterhaltung für Kinder, da würde ich jetzt meine Kinder reinsetzen und mir keine Gedanken machen und die würden da Freude dran haben. Das kann ich jetzt nicht so sicher sagen bei dem. Der ist einfach zu merkwürdig, also er hat auch keine Freude, dieser Film. Dieses Kämpfen zwischen Tom und Jerry, stand ja auch als das damals rauskam in der Kritik, dass es ja zu viel Gewalt ist und eigentlich nur Gewalt ist und so. Diese Slapstick-Art. Darum geht's mir jetzt gar nicht, aber das ist noch das Beste an dem Film. Aber wenn dann alles andere, so die Handlungsebene, die menschlichen Figuren, wenn die auch alle so unsympathisch, auch so ein bisschen hässlich sind und auch wieder so viel zu viele Momente haben, wo sich der Film nicht entscheiden kann, ob er den Humor von Kindern bedienen will oder nicht auch noch Humor für Erwachsene haben will. Das ist auch wieder so nichts Halbes und nichts Ganzes und nichts gut. Aber beides ist halt irgendwie drin. Und deswegen glaube ich auch, das wird vielleicht auch vielen Kindern gar keine Freude machen, sich das anzugucken.
Was ist eigentlich aus dem Sonic-Film geworden?
Der war gut, den habe ich gesehen.
Echt?
Also jetzt nicht super, den muss man nicht gesehen haben. Aber das war so ein Film, der in dieser umgewandelten Version dann nachher, wo Sonic nicht mehr so gruselig aussah, wirklich einfach Spaß und Freude für die Familie gemacht hat. Das war ein guter Familienunterhaltungsfilm mit guten Charakteren, mit Herz, mit auch Jim Carrey, der durchaus auch da als Villain wirklich nochmal gut performt hat. Der hat mich sehr überrascht und du wirst lachen. Es gab ein Filmmenü, was ich alleine mal gemacht hatte damals, da hatte ich Dr. Doolittle zerrissen, den Downey Jr., Doolittle und Sonic dafür gelobt. Das war so ein kleines Double-Feature damals.
Siehste, deswegen hatte ich das nicht im Schirm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es muss ja auch irgendwie ein Interesse von den Studios geben, zu sagen, Figuren wie Sonic oder Tom und Jerry will man jetzt irgendwie relevant halten bei dem jüngeren Publikum, weil ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass es jetzt irgendwie so viele Kiddies gibt heutzutage, die überhaupt wissen, was diese Figuren sind. Also ich glaube nicht, dass Tom und Jerry jetzt noch so regelmäßig als Cartoons im Fernsehen läuft, von Sonic Spielen mal ganz abgesehen. Das heißt, eigentlich bei einem Sonic spricht man dann wahrscheinlich ja vielleicht auch eher die Eltern an, die dann sagen, hier, ich habe das früher mal gezockt, ich nehme meine Kinder damit und hoffe, dass die das auch mögen. Aber glaubst du, dass vielleicht das auch der Hintergrund ist, warum man bei Tom und Jerry da jetzt versucht hat, auch so einen normalen Film drumherum zu machen und das dann mit reinzustreuen? Weil das eigentliche Interesse ist zu sagen, die Eltern waren früher Tom und Jerry Fans oder sagen so, das könnte auch was für meine Kinder sein. Ich habe das früher auch geguckt. Und da ist gleichzeitig dann vielleicht sogar noch ein Film dabei, der was für mich ist. Weil da irgendwie das Ganze noch ein bisschen erwachsener ist, indem es in der realen Welt spielt und kein Zeichentrickfilm ist.
Ja klar, es ist wie bei allen Sachen, sowohl bei den gelungeneren als auch bei den schlechteren, immer erstmal die Grundmotivation der Studios. Gibt es irgendwo noch eine IP, die schon existiert, die schon Fans hat, wo wir die Assets benutzen können, wo wir nicht nochmal alles von Grund auf neu designen müssen? Das ist immer ja erstmal der erste Move. Und dann muss man Glück haben, dass die richtigen Leute das umsetzen, damit es auch nachher irgendwie ein guter Film wird. Aber oft hat man halt Pech damit. Und es ist dann auch niemandem wichtig von den Leuten, die das produzieren. Die können dann immer noch hoffen, dass es ein Erfolg wird, was ja schon auch viele schlechte Filme. Der erste Garfield-Film zum Beispiel war, glaube ich, ein riesiger Erfolg, obwohl der nicht gut war. Ja, das werden wir auch so schnell nicht los. So, wo es immer ein Franchise oder eine Figur gibt, die einigermaßen irgendwann mal berühmt war, so lange wird es das auch immer weiter geben.
Okay, abhaken.
Genau, abhaken. Wir haben ja noch einen Film, den wir beide aber zumindest auch gesehen haben. Auch ein Franchise, aber zumindest und völlig mal unabhängig von der Bewertung dieses einzelnen Films, The Forever Purge, jetzt der neue The Purge-Film, und es gibt ja auch schon eine Purge-Serie, die habe ich aber nie gesehen, ist es zumindest eine IP, die zwar jetzt eine lange Serie geworden ist, aber die ursprünglich eine Original Idea war. Es war auch zumindest eine Grundprämisse, die erstmal auch interessant irgendwie klingt. Da kann man auch was mitmachen. Und das hat ja auch so ein bisschen, das ist ja auch davon inspiriert, so grundsätzlich auch die DNA von so Sachen wie Haneke's Funny Games oder Clockwork Orange oder so, dass man ne, so solche Thematiken in auch durchaus anspruchsvollen Filmen, die auch Genrefilme waren oder auch Filme waren, die sehr ähnlich sind wie typische Horror oder so Thriller mit gewalttätigen Elementen. Deswegen war das immer was bisher mich so, I'm intrigued so, und immer wenn wieder ein neuer Teil kam und es wieder so eine neue Prämisse gab, wie sich das verändert hat, war ich immer so, maybe this time, aber bisher fand ich keinen davon gut. Auch nicht den ersten.
Und den letzten ja besonders schlecht. Also ich erinnere mich, wo wir da was aufgenommen haben. Der hatte ja dann auch nicht wirklich was. Ich glaube, da war dann die ganze schwarzen Thematik in den USA ja irgendwie so der zentrale Punkt. Der Film, also oder sagen wir mal, die Filmserie macht das ja wie viele andere Serien auch, dass die jetzt probiert, so ein bisschen auch das Genre zu wechseln. Das ist ja jetzt nicht mehr in erster Linie, dass das Horrorfilme sind. Schon in den letzten Teilen, das geht dann auch immer mehr in so eine Action-Richtung.
Umso deplatzierter wirkt es immer, wenn wieder einer mit einer lustigen Maske da rumläuft, weil das wollen sie immer nicht so ganz ablegen. So
ja,
diese,
genau.
Diese Identifikationsmerkmale, so Leute mit komischen Masken kommen.
Ja, und das Problem, was ich sehe, und dazu muss ich erstmal ganz kurz vorwegnehmen, ich fand den Film jetzt weitaus besser als den letzten.
Ja, stimme ich dir auch
dazu. War schon in vielen Teilen auf jeden Fall ganz kurzweilig, so zu gucken. Mhm.
Und auch das solide Problem, gut gemacht im Vergleich zu auch dem letzten, der teilweise auch nicht gut gemacht war einfach.
Genau, ja. Das Problem, was ich jetzt nur habe mit der gesamten Serie immer mehr, aber besonders jetzt auch mit dem Teil, ist das ein Film, der ja eigentlich, und ich denke, dass wir uns ja eigentlich jetzt nicht unbedingt der intelligenteste Film ist oder irgendwie für das intelligenteste Publikum gemacht ist, sich immer mehr rausnimmt, Sachen, die man vorher immer gerne in die Filme reininterpretiert hat oder dass man gesagt hat, hier sowas wie eine Purge, da gibt es ja schon Parallelen dazu, wie es im realen Leben ist, es könnte ja auch irgendwann mal dazu kommen, hier durch gesellschaftlich immer weiter auseinanderdriftende Bevölkerungsschichten oder was weiß ich nicht alles, gibt es natürlich, ist ein Thema, wo man so viel drüber sprechen kann, wo der Film einen Anlass zu gibt oder einen Antrieb über bestimmte Themen zu diskutieren. Die Filmserie nimmt sich aber jetzt, finde ich, immer mehr raus, diese Themen bewusst auch unterzubringen in den Filmen. Oder wir haben es gesagt, der letzte ging dann da viel um schwarzen Thematik in den USA. Jetzt geht es viel um hier die Latino-Community in den USA und da eben auch Fremdenhass. Und dann finde ich es aber dann so schwierig, wenn der Film dann Messages versucht unterzubringen, die aber zum Teil leicht fehlgeleitet wirken. Oder nicht nur leicht, sondern auch schwer fehlgeleitet wirken.
Ja, ich möchte auch noch direkt dazu hinzufügen, dass keiner der Purge-Filme meines Wissens nach bisher von dem, was ich weiß und gesehen habe, aber auch jetzt vor allem der neue ganz besonders, mal auf die Idee kommt, auch die Gründe für die Probleme oder für die Sachen, die dazu führen, dass es dann diese Probleme gibt, das zu thematisieren oder irgendwie zu integrieren. Diese Filme behandeln immer das Ergebnis einer Kette von schlechten Umständen und arbeiten sich nur daran ab. Und das führt halt nicht zu was. Und arbeiten sich nicht nur ab,
sondern nehmen auch an ganz vielen Stellen Abkürzungen, die dann aber sehr seltsam rüberkommen, wenn man das dann innerhalb der Handlung sieht oder innerhalb des Gesamtkontexts, besonders auf das reale Leben bezogen.
Das wirkt dann auch immer so wie Filme, die versuchen, intelligent zu sein, aber eigentlich sind sie dumme Filme, die glauben, intelligent zu sein.
Ja, ja, genau. Und das ist das, was ich eben auch am Anfang gesagt habe. Und jetzt, um mal ein Beispiel jetzt bei dem Film zu bringen, will der Film auf der einen Seite eben zeigen, Fremdenhass gegen Latinos, besonders eben unten in Texas oder in den Staaten, die da nahe der mexikanischen Grenze sind. Und wie das Ganze dann innerhalb dieses Purge-Universums wieder mit umgegangen wird, dass man dann auch eben das Purgen dazu nutzt, da Mexikaner oder Südamerikaner zu töten. Und gleichzeitig versucht man dann aber auch noch so ein bisschen hier aktuelle politische Klima in den USA da abzufrühstücken mit, das Land ist so ein bisschen geteilt. Ne? Ich will jetzt mal nicht sagen Republikaner und Demokraten nur, sondern aber auch einfach so in vielerlei Hinsicht extrem stark geteilt im Moment. Und das will man auch noch so ein bisschen unterbringen. Schwierig ist das jetzt nur, finde ich, wenn man dann noch Charaktere hat in dem Film, denen man auch noch Storys gibt und die Messages dem Ganzen dann so ein bisschen unterordnet. Das heißt, du hast dann hier im expliziten Beispiel mexikanische Hauptdarsteller, dann hast du reiche weiße Hauptdarsteller und da du beide als Protagonisten betrachtest, die auf eine gewisse Art zusammenarbeiten, hast du dann diese ganz seltsame oder für mich sehr seltsam aufgenommene Message in dem Film, die reichen Weißen, egal wie fremdenfeindlich sie sind oder wie schlecht sie irgendwie Mexikaner behandeln, kriegen ihre Redemption und sind eigentlich gute Menschen, die den Einwanderern helfen und die unterstützen. Alle armen Weißen sind schlechte Menschen und Mörder und Rassisten.
Aber du erfährst auch nicht wirklich, warum.
Ja, genau. Und das hinterlässt dann bei mir immer so einen ganz fiesen Geschmack, weil der Film macht das auch nicht am Rande, sondern der macht das sehr offensiv von seinen Aussagen her. Und wenn man dann, wie du gesagt hast, das Ganze nicht erklärt, wie sind die Ursprünge oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dann und dann aber auch auf der anderen Seite das so nah ans wahre Leben anlehnt.
Wir fahren auch kaum Motivationen, sondern es heißt dann, wie du auch schon jetzt erklärt hast, es heißt dann immer einfach nur, das böser Mann, das guter Mann.
Genau, reicher weißer Mann gut, ja. Mexikaner gut, armer weißer Mann böse. Ja, und wenn man das dann aber inzwischen nicht absondert, dass das nur innerhalb des Filmuniversums ist und das alles eine andere Welt ist, sondern das eben bewusst immer weiter annähert an reale Umstände oder an die reale Welt, dann finde ich das eine schwierige Aussage und was Und dass der Film eigentlich damit genau das Gegenteil bewirkt, als das, was er vermutlich bewirken will. Nämlich, da diese Grenzen oder die Abstände zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten irgendwie zu kippen und das Ganze wieder aneinander anzunähern, sondern solche Filme sorgen dann eher, finde ich, dafür, dass sich das immer weiter voneinander entfernt, weil Leute gucken den Film und identifizieren sich ja dann vielleicht sogar auch mit den Figuren und sagen, nicht nur im echten Leben fühlen wir uns so ein bisschen vergessen oder vernachlässigt, jetzt werden wir auch noch hier in den Filmen mehr oder weniger verarscht oder in eine bestimmte Schublade gesteckt. Dann ist es vielleicht einfacher, wenn wir uns auch wirklich innerhalb dieser Schublade bewegen und dann auch wirklich so werden, weil wir sind von den anderen ja scheinbar komplett ausgeschlossen oder werden nicht ernst genommen. Und das finde ich bei Filmen immer gefährlich.
Da war ein Film viel besser, den wir auch mit The Purge verglichen haben. Das war dieser neuere Wrong Turn, den wir bei Sky als Videothekenfilm quasi gesehen hatten.
Ja.
Der auch nicht perfekt war und wo es auch was zu kritisieren gab. Aber der, was diese Gedanken angeht, seinem Horrorfilm-Unterbau irgendwie noch ein paar Ebenen mehr hinzuzufügen, hat er auf so eine The Purge-Art wesentlich differenzierter und genau diese Fallen, da ist er nicht reingefallen, diese Klischee-Verurteilung von einfach nur Gruppen vorzunehmen und die dann einfach so bestehen zu lassen.
Jetzt können natürlich viele sagen, ja, gut, das ist ein Purge-Film, das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Film, der den Anspruch hat, da in die Tiefe der amerikanischen Gesellschaftspolitik zu gehen. Aber gut, dann soll er das, finde ich, weglassen. Der Film hätte ja funktioniert als das, was er ist, wenn er eben diese ganzen Sachen oder diese bewussten Messages, die der Film ja dann auch getroffen hat zwischendurch, das ist ja nicht zufällig oder das ist ja auch kein Reininterpretieren, sondern das ist ja sehr, sehr offensichtlich präsentiert. Wenn man das Ganze weglässt und dann trotzdem den Film jetzt so bringt, wie er ist, auch mit der Latino-Thematik von mir aus, aber eben dann nicht so klar in diese verschiedenen Gesellschaftsschichten zugeordnet, dann funktioniert er viel besser und dann ist es ja auch kein schlechter Film, oder? Dann ist es zumindest ein Film, der unterhaltsam ist.
Ich dachte immer eigentlich am Grundkonzept von The Purge und ich glaube, in den anfänglichen Filmen ist das auch sogar drin gewesen. Ich bin ja aber auch jetzt nicht der größte Purge-Experte, was die Serie, also die Filmreihe an sich angeht. Aber was ich zumindest immer dachte, was das Reizvolle und das Gruselige auch daran ist letztendlich, ist, dass, und für Leute, die das nicht kennen, ich denke, jedem ist das Konzept von The Purge klar, da heißt, wurde es dann irgendwann in Amerika so etabliert, es gibt einen Tag im Jahr, wo es quasi keine Gesetze mehr gibt. Jeder darf jeden umbringen, jeder darf alles klauen und ganz viele Leute verbunkern sich dann auch einfach nur in ihren Häusern und haben dann sogar extra Sicherheitsvorkehrungen und Panic Rooms extra nur für diesen Tag. Aber manche laufen halt auch draußen rum und wollen einfach nur Leute umbringen und den Nervenkitzel haben oder halt sich an Leuten rächen, wo sie sich sonst nicht dran rächen können. Aber ich glaube, es war immer so rechtfertigt, seit es diesen The Purge-Tag gibt, wo jeder einfach mal ohne Gesetze drauf losballern und schlagen darf, ist im restlichen Jahr dann irgendwie alles ruhiger und die Leute können sich da einmal austoben und das restliche Jahr über ist dann besser, irgendwie so. Und es ist auch nur so eine Reinigung, wo gewisse Sachen, die so etabliert sind, wie zum Beispiel, es gibt immer die Leute, die immer reicher werden und die anderen Leute, die werden immer ärmer und können nichts daran ändern. Das, ich weiß nicht, ob das schon im ersten Film war, aber ich glaube, später wurde das dann auch Teil der Narrative, dass es halt immer diesen einen Tag im Jahr gibt, wo dann jeder mal die Chance hat, dem anderen alles zu klauen sozusagen und die Verhältnisse zu stürzen. Da merkt man schon, dass es sehr kurz gedacht ist alles und eigentlich sehr primitiv gedacht ist. Aber es wird einmal so ein geniales Konzept verkauft, das eigentlich total Sinn machen würde. Aber ich dachte immer, das Grusige daran ist, und das jetzt endlich zu klären, dass hinter den Masken, weil viele dann mit Masken rumlaufen, während diese Purge stattfindet, eigentlich nicht die sind, die man erwartet, sondern da halt auch eben dieser Sesselfurzer plötzlich Leute ermorden will oder der Nachbar, von dem du das nie gedacht hättest, dass du plötzlich niemanden mehr einschätzen kannst, weil sich vielleicht jemand im Alltag immer all die Jahre, wo es halt Gesetze gab und wo er mit Maßregelungen rechnen muss, wenn er irgendwas Krasses tut, viele halt einfach nur eine Rolle spielen oder ihre natürlichen Triebe zwangsläufig unterdrücken, aber wenn sie könnten, würden sie vielleicht doch ganz anders sein, als man normalerweise das in der Gesellschaft mitbekommt. Und ich dachte, dieser Gedanke wäre immer das Reizvolle bei The Purge. Und ich finde, das ist jetzt inzwischen gar nicht mehr vorhanden, sondern es ist eher, wie du es gerade schon sehr lange erzählt hast, dass die absoluten Klischee-Vorstellungen davon, welche Leute sowieso die Roughnecks sind, das sind dann halt auch die Roughnecks.
Mhm. Ja, und dann eben gleichzeitig auf der anderen Seite noch präsentiert, wie dann der reiche Farmbesitzer, der eigentlich als einer präsentiert wird, der gut und gerne da auch mit purgen würde und Mexikaner jagen würde und das im Prinzip nur nicht macht, weil er eine Familie hat, diese lange Möglichkeit bekommt, Leute persönlich kennenzulernen, die ihm dann auch an der einen oder anderen Stelle das Leben retten und da dann einen Redemption-Arc draus zu machen. Der aber ja, zum Beispiel bei einem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri da viel besser und sinnvoller funktioniert und da ja schon riesig kritisiert wurde.
Das ist natürlich der Vergleich zwischen Fine Art und Schuchz. Das eine wurde hingeschurzt, ja, genau. Das andere war ein meisterhaftes Theaterstück.
Aber der Film wurde fertig gemacht damals dafür. Und jetzt, der Film macht das mit so vielen Abkürzungen in so schlecht auserzählt, inklusive dann noch einer leicht fehlgeleiteten Schlussszene, sage ich mal, wo der mit dem Schicksal von vielen anderen vielleicht dann da gleichgesetzt wird, ohne da jetzt sagen zu wollen, wie sich das Ganze dann ausspielt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Was man auch noch mit Fahnen dann so ein bisschen probiert hat, optisch auch nochmal darzustellen. Das ist eben nicht gut, wenn so ein Film, wie gesagt, der eigentlich in jeglicher Hinsicht eher dumm ist und ja auch gar nicht groß was erzählen will und eher natürlich für die Schockmomente oder für die Action und in den früheren Teilen eher für den Horror zuständig ist, probiert dann nebenbei so ganz locker leicht noch Politik zu machen. Und das funktioniert selten in solchen Filmen. Und wie ich ja eben gesagt habe, das Problem ist dann, dass wenn man das Ganze dann nicht ernst nimmt oder nicht auserzählt oder nicht noch einen speziellen Kommentar zu abgibt, dass das dann ganz schnell auch genau gegenteilig aufgefasst werden kann. Bei einem Purge ja sowieso schon in den alten Teilen immer, dass viele Leute dann auch sogar so weit gehen zu sagen, ja, so eine Purge könnte man hier auch mal einführen. Dass man auf die Straße geht und einfach jeden abschießt. Und ich meine, wenn man dann die letzten Jahre in den USA betrachtet, gibt es dann auch immer mehr solche Protestmärsche, sei es von irgendwelchen weißen Nationalisten oder sonst was, die dann auch immer gewaltbereiter werden und wo man auch genau diese Art von Masken, die man in Purge-Filmen sieht, dann auch plötzlich immer mehr auch in so Nachrichten sieht oder auch bei solchen Straßenriots. Und das kann, denke ich, nicht der Sinn sein.
Aber ich muss noch was ganz anderes dann, oder beziehungsweise daran jetzt anknüpfen. Du erinnerst mich eigentlich mit dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, wieder daran. Es ist ja so, dass schon direkt am Anfang des Films der heißt ja auch deswegen Forever Purge, ist ja so ist. Wir sehen da nochmal so ein bisschen auch als Erinnerung daran, was das überhaupt ist, so eine Purge-Nacht, so mehr aber so symbolisch betrachtet, so im Schnelldurchlauf, dann ist die vorbei, dann gehen so, sieh mal so die ein paar Hauptfiguren, vor allem wie sie dann halt aus ihren Verstecken rauskommen und es überstanden haben und plötzlich attackieren aber Leute sie, als wenn die Purge weitergehen würde und dann heißt es, glaube ich, so wie ich das verstanden habe und ich fand, das wurde auch gar nicht so sehr überhaupt thematisiert, dieses Konzept überhaupt oder was jetzt überhaupt der Gedanke dahinter ist, aber es hieß dann, glaube ich, einfach nur, dass es so große Gruppen von Leuten gibt, die einfach gesagt haben, nee, wir machen weiter Purge. Oder war das, ist es nochmal irgendwie anders oder tiefer erklärt worden, außer dass einfach Leute gesagt haben, nee, Purge geht weiter, wir machen weiter.
Ja, also es schien ja schon, dass das so eine abgesprochene Sache war, dass da im ganzen Land das Ganze dann genutzt wurde, um so ein bisschen so einen Putsch zu machen. Und das nicht nur als diesen einen Tag zu nehmen, der dann einen von allen Aggressionen befreit, sondern dass man das Ganze jetzt langfristig durchzieht, um das Land zu reinigen.
Genau.
Ja, und sich da eben von allen Menschen irgendwie zu trennen oder alle Menschen zu töten, die entweder anders sind oder gegen sie.
Reich.
Und sich da das Land so ein bisschen unter den Nagel zu reißen, ja. Ja, Reiche und Ausländer.
Dass es auch so ein Umsturz der Verhältnisse sein soll und so, das ist ja auch wirklich nur in so ein paar Nebensätzen immer mal nur so angeklungen. Aber wie du das ja auch schon gesagt hast, der Film an sich, der münzt das dann alles doch sehr auf die Ausländer- und Fremdenhass-Thematik so. Aber
Aber die weißen Reichen muss er mit reinnehmen, weil das ist ja Hollywood und das ist, so sehen sie sich ja selbst.
Stimmt. Wir sind
die guten Samariter, die eigentlich als schützende Hand über allen Einwanderern stehen. Und natürlich, wenn es darauf ankommen würde, würden wir denen ja auch allen helfen.
Ganz genau, ganz genau. Und die Sache ist aber, ab da, wo gesagt wurde, und dann gibt es so ganz große Gruppen und die haben sich abgesprochen und die sagen, Purge geht weiter. Ab da ist völlig irrelevant, überhaupt noch diesen Begriff Purge zu verwenden. Ab da ist es einfach nur normale Anarchie. Und es ist halt so eine ganz normale Revolution, die überhaupt nichts Besonderes mehr an sich hat.
Viel lustiger ist, dass sie dann ja während dieser normalen Purge ja trotzdem so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gemacht haben.
Genau.
So, damit niemandem was auffällt, damit keiner sagt, das ist aber komisch, das ist ja dieses Jahr eine ziemlich ruhige Purge. Nicht, dass da irgendwer was vorhat. Das heißt, sie haben dann trotzdem so ein bisschen rumgepurcht, nur um dann am nächsten Tag erst so richtig zu eskalieren.
Ja.
Weil es ist ja auch dann so, leicht bescheuert.
Wenn es einfach nur ist, im ganzen Land gibt es Leute, die andere Leute umbringen und die halt sehr viele sind und so weiter, dann ist es ja da auch offiziell gegen das Gesetz und es sind einfach nur, wie gesagt, Leute, die so eine Revolution anstacheln oder halt, wie gesagt, Anarchie verüben und ausbrechen lassen. Aber alles, was irgendwie so The Purge to The Purge macht und was so Grundgedanke der Filme ist, warum ein Film Teil der Reihe ist, das fällt ja dann komplett weg. Das ist so völlig, völlig absurd. Das ist ja keine Weiterentwicklung der Idee oder so, sondern das ist was völlig, was gar nicht Purge heißen müsste dann.
Erstmal das und es gibt dem Ganzen noch wieder so eine zusätzliche Note oder ein Kapitel, was ich auch eher aktuell nicht so gut fand von der Aussage und zwar, dadurch, dass es dann am Tag nach der Purge weitergeht, ist es natürlich so, du hast gerade gesagt, dass es ungesetzlich ist. Das heißt, die Polizei versucht das Ganze dann da zu unterbinden und dann wird in dem Film dieser extreme Polizistenhass dann auch wieder so gezeigt und wieder die Polizisten alle getötet und erschossen werden und sonst was. Und ob das zur aktuellen Zeit wirklich so eine Sache ist, die man in einem Film dann auch so ausufernd dann und brutal dann noch zeigen muss, wo das sowieso ja auch in den USA ein Riesenthema ist, fand ich auch an der Stelle nicht ganz so gelungen.
Es kommt ja auch alles, auch wenn natürlich die richtigen Leute jetzt aus unserer Sicht das richtige Schicksal erfahren in dem Film am Ende und jetzt nicht irgendwie so die so die Oberbösen sind, glorifiziert werden oder völlig belohnt werden, ist es dennoch so, dass diese Szenen an sich von der Art, wie sie inszeniert sind, mehr wirken, wie als wenn der Zuschauer, als wenn man da die Leute, die halt gegen Polizei sind oder die sich wünschen, dass sowas in echt passieren würde, dass die sich daran aufgeilen oder das so abfeiern als Bilder einfach. Und deswegen den Film dann auch nochmal gucken gehen und so. Am Ende ein bisschen blöd, dass mein Lieblings-Redneck erschossen wurde, aber ich fand diese Szene so geil, wo die Polizisten abgeschafft werden. Die müssen wir uns rausschneiden und separat bei YouTube hochladen und beim nächsten Protesttreffen wieder abspielen, um uns aufzuputschen. So, das ist leider mehr das Material als alles andere.
Es gibt ja noch nicht mal den wirklichen Gegenspieler. Es ist ja bewusst dann auch nochmal so gezeigt, als diese Masse. Wirklich jeder, der arm und weiß ist, ist da an dieser Purge beteiligt. Es wird uns in dem ganzen Film nicht eine einzige Person gezeigt, bei der das nicht zutrifft. Es ist wirklich so geregelt, Kampf von Weißen gegen alle Ausländer, außer eben die reichen Weißen, die da auch noch aus irgendeinem Grund mit reingezogen werden. Und das funktioniert für mich nicht ganz. Du kannst doch auch in diese Gruppe, dann nimm doch eine Familie mit rein, die irgendwie auch aus einer ärmeren Schicht kommen und eben auch weiß sind. Oder zeig auf der anderen Seite auch vielleicht irgendeine andere Bevölkerungsgruppe, die da auch noch mit purged und auch noch gegen die Regierung und gegen die Reichen ist oder sonst was. Aber wenn du es so klar da die Grenzen ziehst, ja, dann ist es auch egal, wie kurzweilig der Film sonst ist und dass der in einigen Stellen oder eigentlich den kompletten Film über Deutsch besser ist als der letzte, dann bleibt eben am Ende dann doch ein viel ärgerlicherer Film als die anderen Teile, weil er eben so viele verquere, komische Aussagen hat, die dann einem länger irgendwie in Erinnerung bleiben als alles andere, was der Film da liefert.
Ja, und dazu kommt auch, dass dieses Anschneiden dieser Sachen, die sehr aktuell wirken, aber dann den Fokus des fast kompletten Films auf diese eher generische, typische, wie auch so ganz viele Direct-to-Video ja, möchte gern Actionfilme, die haben ja auch oft so eine Handlung, wie das, was wir dann als Haupthandlung sehen. Das wirkt halt auch so uninteressant dann, gerade vor dem Hintergrund, dass wir diesen Sturm aufs Kapitol in Amerika hatten, dass wir halt diese ganzen Proteste und Aufstände einzelner Gruppen und Kämpfe von Gruppen miteinander aus der Bevölkerung hatten, warum es immer hieß, Amerika ist so gespalten.
Ganz kurz, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ja, was den Sturm aufs Kapitol nämlich angeht, hat der Film ja auch ein Poster gewählt, was sehr daran erinnert, weil die Figur, die da auf dem Poster ist, ist natürlich sehr erinnernd an die eine Person, die da mit bei diesem Sturm beteiligt war. Und vor allen Dingen ist es eine Person, die in dem Film nicht vorkommt, die hier auf dem Poster ist. Das heißt,
da jetzt,
auch das ist eine bewusste Wahl, die man da getroffen hat.
Genau, und jetzt ist es halt einfach so, eigentlich zeigt der Film was ganz anderes als das, was in der Realität passiert, von den ganzen Dynamiken und Hintergründen her, suggeriert aber, dass er dasselbe zeigt und verspricht noch auf dem Poster zum Beispiel, dass es eigentlich auch ein Film darüber wäre, aber ist es gar nicht. Dann muss man auch sagen, dass eigentlich das, was in der Realität passiert, viel krasser und schockierender ist, als das, was dann immer der Film so ausschnittsweise zeigt, weil das im Film ist ja immer nur so eine hohle Gewalt und einfach nur so ein plakatives, so eine die absolute Klischee-Version davon, wie man sich das vorstellt, wenn man es hört. Aber dadurch, dass halt da so viele Facetten fehlen und dadurch, dass halt auch, ich finde es halt viel krasser, dass so eine kleine Gruppe von Idioten es geschafft hat, diese krasse Kapitolaktion letztendlich zu machen, irgendwie dann noch durch QAnon und Co. aus dem Internet angestachelt und den halblabilen Donald Trump dann noch mit seinen wirren Kommentaren und Aussagen, während das alles passiert ist. Das finde ich ist eigentlich viel verstörender, als jetzt nur zu sehen, wie so Armeen von Leuten einfach so sagen, wir machen Anarchie. Und das ist wieder so diese dumme Filmversion davon. Das ist halt aber auch irgendwie The Purge leider schon immer gewesen am Ende, wenn man es runterbricht.
Ja, aber eben genau dadurch, dass du es gleichsetzt, und das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, dass du sagst, das ist genau das Gleiche. Diese Leute, die da purgen, sind genau das Gleiche wie die Leute, die da ins Kapitol gestürmt sind. Dann kannst du es oder darfst du es in dem Film aber nicht so zeigen, dass du sagst, das trifft aber auf alle zu, die aus dieser Bevölkerungsschicht kommen. Weil jeder, der dann den Film guckt oder der irgendwie aus, weiß ich nicht, bestimmten Staaten kommt, wo, und wir haben da ja auch schon an anderer Stelle ein paar Mal drüber geredet, wo es dann eben auch viele Leute gibt, die sich von der Politik oder sonst was vernachlässigt fühlen und deswegen immer mehr dann auch radikalisiert werden oder immer mehr dann auch sowas wie QAnon oder so glauben oder da in der ihre Arme getrieben werden, die denken sich jetzt, wenn die den Film gucken, Moment, so sehen uns also diese ganzen anderen Leute hier aus Hollywood oder die reichere Bevölkerung, dass wir alle so sind und dass wir alle irgendwie über einen Kamm zu scheren sind und dass man uns eigentlich schon komplett abgeschrieben hat, weil dem Ganzen nicht mehr zu helfen ist und wir sowieso alle die totalen radikalen Hillbillys sind, die alle rassistisch sind und die deren einziges Ziel ist, hier das Land zu stürzen. Ja, das stärkt natürlich dann eben genau dieses Misstrauen von der einen Gruppe zur anderen, weswegen, ich hab's ja gesagt, das Ganze sich dann eher weiter entfernt, als dass der Film da irgendwie Brücken bauen würde oder Umstände erklären würde und selbst vielleicht jemand, der da die absolute Zielgruppe von dem Film ist und sich jetzt nicht unbedingt so auskennt, probiert das Ganze in so einem Film einfacher zu erklären und zu verpacken, was wirklich die Gründe dafür sind, dass es so ist, wie es ist. Oder vielleicht auch Vorschläge gibt, wie man mit Situationen irgendwie besser umgehen kann, anstatt da nur noch mehr Leute irgendwie an den Pranger zu stellen oder bestimmte Gruppen irgendwie da in Verruf zu bringen.
Ich überlege nur die ganze Zeit noch den Bogen dahin zu kriegen, warum wir auch anfangs dennoch gesagt haben, es war jetzt auch doch eher ein besserer von den Purge-Filmen und er war auch jetzt nicht komplett scheiße.
Ja, er war, und ich habe es ja eben schon gesagt, er war auf eine gewisse Art eben was kurzweiliger, hat sich was leichter angefühlt als die letzten Teile. Die Charaktere haben für mich auch in vielerlei Hinsicht besser funktioniert als im letzten Teil, wo es dann doch irgendwie jeder auch eher so Stereotyp war, der Stereotype schwarze Freiheitskämpfer oder diese Gruppe von Freiheitskämpfern da. Das war alles vom Scale her auch irgendwie so ein bisschen kleiner. Da ging es nur um diese eine Gegend da in der Stadt. Das wirkte auch alles so ein bisschen unecht, wie so eine Studio City schon fast. Alles so attrappenmäßig hier. Es hat sich ein bisschen echter angefühlt. Du hattest die Gruppe von Mexikanern da, die, finde ich, doch auch relativ authentisch rüberkamen und mal nicht irgendwie total stereotyp dargestellt wurden. Und die Action war auch, finde ich, ein bisschen besser als in den letzten Teilen, auch wenn da jetzt nichts Spektakuläres dabei war. Aber es war ja zumindest an keiner Stelle langweilig.
Da kann ich dir auch nur beipflichten. Ich habe mir da wirklich gerade so bei diesen längeren Shootouts am Ende wirklich gedacht, das ist teilweise gerade mal so, wenn man betrachtet, was jetzt auch das Ausgangsmaterial war, vom Schnitt her echt gut gewesen, wie sie es schaffen, nur durch den Schnitt und nur durch, dadurch, dass die Kamera auch wirklich oft begrüßenswert ruhig war in den Schießereien, jetzt nicht immer so verwackelt, dass da tatsächlich dadurch Spannung entstanden ist, selbst wenn mir die Figuren gar nicht so wichtig waren. Aber trotzdem, das wirkte so wie, ja, eine gut gemachte Schießerei einfach.
Ja, der Look insgesamt war auch weitaus besser als in den letzten Teilen. Hatte schon irgendwie so ein bisschen so eine eigene Note und sah jetzt auch nicht wirklich schlecht aus. Also hat dieses Texas-Flair da und die ganze Grenzwüste da von diesem leicht orangenen Look, fand ich schon ganz gut eingefangen, ohne dass es irgendwie so komplett billig aussah.
Aber um auch zum 100. Mal einen Film zu empfehlen, der alles, was The Purge so versucht, eigentlich auch macht, auch wenn es andere Thematiken so ein bisschen sind, aber doch viele Überschneidungen und auch vor allem
Assassination Nation
geile Shootouts hat, also von der Art Film her doch ähnlicher ist als jetzt Assassination Nation, Hell or High Water.
Ja, aber Assassination Nation auch.
Ja, klar, das hast du ja immer, wenn du gerade auf Gesamtamerika bezogen die ganzen Topics siehst, die hier auch so mehr schlecht als recht versucht wurden, irgendwo so anzureißen. Das hat Assassination Nation ja allumfänglich facettenreich und trotzdem auf den Punkt gebracht.
Aber auch da gibt es ja danach diese Art Purge, wo dann die Leute eben diese Masken anziehen und da Leute dann irgendwie killen. Ja, Hell or High Water natürlich auch gerade was gesellschaftspolitische Sachen angeht.
Auch mit diesem Western-Flair, was ja der Film hier ja auch ein bisschen versucht hat, auch sich so einzuimpfen für Purge-Verhältnisse. Mhm. Ja, aber trotz der auch positiven Aspekte, so vor allem grundsätzlich von der Machart her, kann ich dir auch jetzt nicht wirklich empfehlen, nach allem, was wir gesagt haben, vor allem.
Ja, also es ist dann auch einfach irgendwie kein wirklicher Purge-Film mehr, so wie man sagen kann, dass so Fast and Furious-Filme auch immer weniger so wie die ursprünglichen Fast and Furious-Filme sind, wo es irgendwie um Autorennen geht. Scheint es so, als würde sich die Serie hier auch immer weiter irgendwie in so ein anderes Genre bewegen und sich eigentlich von der Ursprungsidee, die sich natürlich auch relativ schnell abnutzt, jetzt in was ganz anderes entwickeln. Ja, bin ich gespannt, ob man da dann den Erfolg mit haben kann, weil natürlich die ursprünglichen Fans da ja eigentlich eher Horrorfilm-Fans sind.
Ich frage mich auch echt, wie viele so Hardcore-Purge-Fans es überhaupt noch gibt oder ob die Serie nicht irgendwie nur so auf so einem mediocre Level gerade gut genug performt, um sie noch fortzusetzen, weil halt jedem irgendwie die Purge ein Begriff ist. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Serie so einen Impact hatte und alle darüber geredet haben oder so. Ich habe da nie jemanden drüber reden gehört. Aber ich glaube auch nicht, dass die teuer zu produzieren sind.
Nee, eben. Und deswegen ausschlachten werden die das noch, weil die Filme sind relativ günstig und solange die noch irgendwie einen Profit abschmeißen, lohnt sich das alleine schon mit dem Namen der Serie, das Ganze da bis zum bitteren Ende irgendwie weiter zu produzieren.